Folge Nummer 30 von In der Zone Podcast. Mir gegenüber heute ein Special Guest. Erst einmal Servus Fabian und Servus Philipp. Herzlich willkommen.
Servus zusammen, hallo,
Hallo.
hallo, hi.
Philipp, darf ich ganz kurz vorstellen? Vielleicht kennen ihn viele auch unter Triathlon-Wunder. Er ist Ausdauersportler, er ist selbst ein Coach im Triathlon und hat auf jeden Fall sehr, sehr interessante Lebensgeschichte zu erzählen, wie er zum Sport gekommen ist. Und über Instagram, wer ihn noch nicht kennt, schaut gerne mal vorbei. Triathlon Wunder, habe ich es richtig beschrieben oder fehlt da nur irgendwas, dass man die findet?
Eigentlich nicht. Hast du so schon mal richtig beschrieben. Vielen Dank.
Sehr gut, sehr gut. Ja, also für mich bist du aufmerksam oder bei mir bist du mal irgendwo aufploppt mit deiner Reise zum 70.3. Das war so, glaube ich, der Start für dich, aber ich denke mir, dass da noch ganz, ganz viel vorneweg eigentlich passiert ist. Also vielleicht kannst uns du mal kurz ein bisschen in die Biografie mitnehmen. Du hast einen Bachelor, du hast studiert auch, vielleicht gerne in welchem Feld und wie du dann im Endeffekt der Art zum Sport kommen bist, weil du ja auch gesagt hast, ja, du bist nicht schon immer so sportlich und hattest vielleicht auch mal ein, zwei Kilo mehr. Und
Definitiv.
ja. Erzähl gerne einfach mal, wie es eigentlich so gestartet hat, wie so vielleicht deine
Also,
Kindheit, Jugend war.
ja, also, wenn wir da so weit vorne anfangen, Kindheit, Jugend, und wenn wir immer noch den sportlichen Aspekt mit dazu nehmen, ich glaube, relativ klassisch, so wie man das kennt, irgendwie im Fußballverein mal aufgewachsen, Fußball gespielt. Das tatsächlich auch relativ ambitioniert, ich sag mal bis zu einem Alter von ja, 14, 15. Das ging dann bis zur Junioren-Bundesliga Süd quasi beim SGV Freiberg. Sagt jetzt wahrscheinlich niemandem etwas, außer man kommt hier so aus der Region. War damals zu der Zeit wirklich so eine Fußballmannschaft, wo man hier im Umkreis versucht hat, irgendwie hinzukommen. War ein paar Monate auch davor mal bei den Stuttgarter Kickers. Also, das sind alles Begriffe, die man vielleicht vor 10 Jahren noch ein bisschen mehr gekannt hat. Die sind jetzt schon auch schon so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Und so habe ich eigentlich den ersten Bezug zum Sport bekommen. Also schon irgendwo in gewisser Weise leistungsbezogen. Also auch 4, 5 Mal die Woche eigentlich Training, schon in dem Alter. Sehr, sehr viel Aufwand betrieben, auch da immer hinzufahren. Das waren knapp 1,5 Stunden mit der Bahn und das dann irgendwie mit der Schule kombiniert und so weiter. Und ja, und dann kommen so die ersten Phasen, aber natürlich auch in dem Alter, wo man den Sport dann nicht mehr ganz so hoch hängt. Fängt man vielleicht mal da an, eine Zigarette zu probieren. Feiern wird irgendwie interessanter. Und das hat dann eigentlich relativ schnell dazu geführt, dass ich den Sport irgendwie aufgegeben habe. Hab damals, wenn man jetzt vielleicht auch zurückblickt, schon so die ersten, ich sag mal, Probleme, die ich dann auch später in meiner Biografie so stärker gemerkt habe mit diesem Thema, auch wenn ich eben unter Druck stehe, was passiert dann auch mit meinem Körper, was passiert mit meinem Fokus? Und es war dann wirklich so klassisch, wenn es um etwas gegangen ist, da konnte ich allein aufs Tor zulaufen und ich habe das Ding 20 Meter vorbeigeschossen. Ja.
Krass.
Und auf der anderen Seite war es dann aber so, dann haben wir Testspiele gehabt oder auch Spiele gegen eine andere Jugend, wo ich dann irgendwie meine Eltern empfangen wurden sind, die haben gesagt, oh, der hat so ein klasse Spiel gemacht, der hat schon 4 Tore geschossen. Ja, aber da ging es halt um nichts. So.
Ja.
Und das war schon so das Erste, wenn wir später auch die Kerbe schlagen, wo ich so ein bisschen dann einfach auch Probleme bekommen habe. Aber ich habe dann, wie gesagt, sportlich gesehen relativ schnell dem die Rücken gekehrt, habe einen Realschulabschluss gemacht, bin dann danach aufs Berufskolleg gegangen. Auf dem Berufskolleg war dann so das erste Mal, dass ich mich auch schulisch wirklich integriert habe, im Sinne von, dass ich mal auch geschaut habe, da irgendwie, ich sag's jetzt mal, eine Karriere irgendwie hinten dran zu hängen. Und dann eigentlich so das, was man gesellschaftlich akzeptierend machend tut, versucht das Berufskolleg gut abzuschließen. Dann bin ich auf eine Fachhochschule in Karlsruhe gegangen, habe da Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Also klassisches Fach für die Leute, die nicht wissen, was sie tun wollen. Weder das eine noch das andere. Ja. Also Hauptsache irgendwas mit Ingenieurwesen hinten dran. Und Sport war dann da schon lange kein Thema mehr. Also wirklich gar kein Sport mehr. Mindestens eine Schachtel Zigaretten am Tag. Und es war dann halt so der Studenten-Lifestyle. Der ging dann so 2, 3 Jahre. Dann haben wir auch so eine kleine Überschneidung. Deswegen bin ich auch immer wieder auf dich gekommen mit dem Thema Südafrika. Dann bin ich ein halbes Jahr nach Südafrika, nach Stellenbosch gegangen und war auf jeden Fall definitiv einer der schönsten Phasen. Und als ich dann eigentlich zurückgekommen bin, das hat dann so der erste größere Knacks auch in meiner Biografie ausgelöst, dass ich dann angefangen habe, als Werkstudent noch zusätzlich zu arbeiten bei einem sehr namhaften Unternehmen hier im Stuttgarter Raum, wo ich gedacht habe, das ist genau mein Leben, was ich führen möchte. Und ja, und so ist es dann quasi Stück für Stück übers Wirtschaftsingenieurwesen gegangen, bis dann, ja, so diese Studentenzeit auch abgeschlossen war und dann auch relativ klassisch in die Automobilindustrie gleich eingestiegen und in der Automobilindustrie ein paar Jahre verbracht, bis ich dann gemerkt habe, dass das nicht so wirklich das ist, was ich machen möchte. Da kommen wir vielleicht später auch noch mal drauf zurück. Und in dieser ganzen Phase war Sport kein Thema. Das ist dann erst wieder dann entstanden, wo es mir eigentlich sehr, sehr schlecht ging. Also ich habe 2019, musste ich meinen Beruf aufgeben, weil ich so eine ausgeprägte Angststörung und Panikattacken hatte, dass ich einfach nicht mehr arbeiten konnte. Also da waren die einfachsten Sachen, egal ob es jetzt zum Bäcker gehen, Auto fahren, rausgehen, war eigentlich unmöglich zu machen. Ja. Und ich habe damals noch nicht verstanden, dass halt irgendwie zu einem gesunden Geist erstmal ein gesunder Körper gehört und die Baseline einfach komplett gefehlt hat. Habe dann mal versucht aufzuhören mit Rauchen, habe mich versucht anders zu ernähren, aber die sportliche Komponente hat halt immer gefehlt. Ja.
Wie ist
Und
denn das gewesen eigentlich? Also, weil du das vorhin erzählt hast, erstmal würde mich interessieren, Fußball ist ja, so wie ich das wahrnehme, ein sehr identitätsstiftender Sport. Also, man hat ein Trikot an, was alle anderen auch anhaben. Also, man fühlt sich ja zugehörig über das Trikot, aber eben auch über den Mannschaftsnamen. Und kann mir jetzt schon vorstellen, also, das ist so das, was ich mit Fußballern, bei Fußballern wahrnehme, die ich kenne, dass das ja schon eine starke Kraft auch in einem erzeugt. So, hey, ich bin Teil dieser Mannschaft, ich habe vielleicht sogar einen festen Platz in der Mannschaft, sitze also nicht auf der Bank. Dieser Sportart einfach so den Rücken zu kehren, ist ja, glaube ich, auch nicht ganz einfach. Also, da hast du ja dann auch irgendwas liegen lassen müssen, oder?
Absolut. Also das war auch damals schon so, dass man, genauso wie du es gerade beschrieben hast, so ein Teil davon sein wollte. Also man hat damals wirklich schon sehr gerne auch die Trainingskleidung dann getragen. Und dieser Aufwand, den man aber betreiben musste, auf der anderen Seite war halt in keinem Verhältnis mehr. Also
Okay.
es gab einfach, ja, klare Hinzeichen darauf, dass da jetzt nicht mehr weiter der Weg quasi gekennzeichnet ist. Und auf der anderen Seite gab es ganz viele Eltern auch, die ihre Kinder wirklich schon im Profifußball gesehen haben.
Ja.
Und da muss man einfach ehrlich sein, das 1% von dem 1% von dem 1% wird es am Ende wirklich schaffen. So,
Ja.
und
Das
meine Eltern
sagte.
waren da dann eher auch so, die dann immer schon so ein bisschen, ja, okay, ja, guck mal, aber auch, dass wir irgendwas anderes gebacken bekommen, sagen wir es mal so.
Das sagte Christian Kramer neulich auch im Interview irgendwie. Leute, wir können nicht nur auf die 0,01% schauen, die es schaffen, sondern müssen eben auch auf die 99, keine Ahnung, 9 oder 95% gucken, die im Zweifel das nicht schaffen. Und weil du dann ja so den Übergang auch beschreibst, wie du dann ins Berufsleben eingestiegen bist und wie es dir dann auch körperlich beziehungsweise auch mental schlechter zu, wo es einfach schlechter wurde. War das ein schleichender Prozess? Also gerade wenn es um Angst und Panik geht, ist das ja bei manchen Menschen so, dass sich das so langsam einschleicht und bei manchen ist es einfach so, dass es quasi vom Himmel fällt. Wie war das bei dir?
Ich würde schon eher Zweiteres sagen. Rückblickend kann man natürlich immer Sachen erkennen, wo man weiß, okay, du hast einen Lebensstil geführt, der führt da dazu. Also, wenn ich euch mein klassisches Frühstück vorstellen darf, das war eine Schachtel Marlboro und ein Red Bull zuckerfrei. Und das
Ja.
quasi über Wochen und Monate jeden Tag. So,
Okay.
und rückblickend kann man dann sagen, okay, da scheint irgendwie was passiert zu sein. Auf der anderen Seite ist mir knapp 3 Wochen vor meiner Panikattacke auf der Autobahn so ein bisschen ein einschneidendes Erlebnis passiert. Ich hatte Nasennebenhöhlenentzündung und bin dann nach Karlsruhe runtergefahren. Da geht es dann so ein bisschen Berg runter. Druckausgleich gemacht und ich habe mir nur eine Nase zugehalten, einmal kurz Druckausgleich machen wollen und dann hat sich original mein Horizont um 90 Grad gedreht. Also quasi so eine Schwindelattacke, dass die Autobahn nicht mehr gerade war, ja, sondern dass ich quasi schief auf der Autobahn war. Und mein Körper ist natürlich komplett durchgedreht, Adrenalin eingeschossen. Das, was dann die Panikattacke quasi im Normalen, beziehungsweise dann, wenn eigentlich keine Gefahr besteht, eben ausgelöst hat. Und
Ja.
wenn du das einmal erlebst oder der Körper das auch einmal durchlebt hat, dann ist er auch natürlich viel, viel mehr am Scannen. Gibt es irgendwelche Anzeichen, die sein könnten? Und dann meine erste Panikattacke ohne Gefahr, die habe ich dann so 2, 3 Wochen später erlebt. kann ich mich ganz genau daran erinnern, nach der Arbeit auch noch mal ein schönes Red Bull getrunken im Auto. Also das Nervensystem ist sowieso schon angespannter durch den Tunnel gefahren. Das ist dann noch mal ein zusätzlicher Verstärker. Und dann war vor mir ein Laster mit Pferden drin, also Pferdeanhänger. Und die Pferde haben die ganze Zeit so schön mit dem Kopf so gemacht. Und das hat dann in mir einfach, ich weiß nicht, was genau passiert ist, aber das hat dann halt so meine erste Panikattacke ausgelöst. Und da ja keine akute Gefahr war, habe ich eigentlich gedacht, okay, jetzt stirbst du. Also du kannst es so nicht einordnen, was jetzt passiert. Und dann natürlich diese verstärkenden Faktoren so ein bisschen noch da dazu gewonnen.
Wie alt warst du da?
2019, also war ich da 25.
Und
Genau.
was hat das dann, was hat das dann in dir ausgelöst? Also nimm uns da vielleicht noch mal ein bisschen mit so. Also du hast vorhin gesagt, du warst dann nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Also wie genau hat sich das im Alltag manifestiert?
Also das hat sich erstmal natürlich so gezeigt, dass ich erstmal überhaupt nicht wusste, was eigentlich passiert ist. Ja, und dann gehst du natürlich zum Arzt und der hat das eigentlich relativ schnell eingeordnet und hat gesagt, ja, hört sich eigentlich an wie eine Panikattacke. Und so, ja, jetzt gucken Sie mal, wie das die nächsten Tage und Wochen ist. Und im Prinzip hat sich das dann so manifestiert, dass du in jeder Situation eigentlich die Wahrnehmung hast, dass du hier nicht mehr rauskommst, dass du die Kontrolle verlierst, dass du, also man kann das gar nicht so beschreiben, weil du in dieser Situation auch irgendwie das Gefühl hast, du kannst gar nicht so klar denken. Und gleichzeitig sitze ich im Büro einfach nur an meinem Tisch und schaue in den PC rein, ja? Oder sitze in einem Meeting oder, ja? Und du scannst dich die ganze Zeit, ist das wieder das, ist das wieder die Panik, die hochkommt? Und dann dieses klassischste Thema, was man dann auch so in diesem Bereich kennt, ist eben die Angst vor der Angst. Also du hast nicht mal mehr die Problematik der Angst, sondern du hast Angst eben davor, dass es wieder auftritt. Ja.
Spannend. Das ist ja, also ich selber habe mich ja im Rahmen meiner Doktorarbeit ein bisschen intensiver mit dem Thema Emotionen und Gefühlen im Führungskontext beschäftigt und daraus jetzt mal extrahiert, ist es ja nun einfach so, dass und das macht es irgendwie ja auch so schwer, Gefühle sind nicht nachlesbar. Also du kannst jetzt ein Gefühl ja nicht erklären. Und also wie fühlt sich eigentlich Freude an? Also jemand, der, und bei Freude ist es nun relativ einfach, weil jeder weiß, was Freude ist oder Stolz oder Wut oder Trauer. Aber bei Panik und Angst, also ich glaube, Angst kennen schon viele, aber ich glaube, ihnen ist häufig nicht bewusst, dass das Angst war, was sie da und dort gespürt haben. Sie ja verklausulieren das immer so, ja, ich habe mich da irgendwie nicht so wohl gefühlt. Panik ist nun, glaube ich, noch mal eine etwas heftigere Sache, kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen. Und es ist natürlich immer schwer, jemandem etwas erklären zu wollen, was man halt nicht erklären kann, ne? So, also wie fühlt sich Panik an? Ja, das fühlt sich, ja, was ist das, ne? Wie bist du dann damit umgegangen? Was hast du dann, also ja, glaube ich, die Leute, die da schon mal mit Kontakt hatten, können das sehr gut nachvollziehen, so, dass es dann ja irgendwann die Angst vor der Angst ist. Also was ist, wenn jetzt das hier auftritt, wo ich, keine Ahnung, im Urlaub bin oder weit weg von zu Hause? Inwieweit hat dich das auch geprägt, also oder vielmehr deinen Tag strukturiert?
Also komplett, du hast quasi alles versucht, um zu vermeiden. Also du hast überall da, wo du Gefahr gesehen hast oder dir vorstellen könntest, da könnte Gefahr auftreten, sei es, wenn du beim Bäcker oder beim Einkaufen reingehst, was ist, wenn ich jetzt hier an der Kasse stehe und dann kommt die Panik wieder hoch, was mache ich dann? Beim Autofahren natürlich, Situationen, wo es dann in der Autobahn, kann ich jetzt hier nicht einfach anhalten? Ja, auf der anderen Seite natürlich, du kannst theoretisch schon anhalten. Was ist, wenn dein Motor kaputt geht? Dann bleibt dir auch nichts anderes übrig. Ja, das sind natürlich irgendwie Blickweisen, die du viel, viel später erst entwickelst. Aber prinzipiell, ja, du strukturierst fast deinen Alltag nur noch genau nach dieser Thematik. Und anstatt dass du dadurch Erleichterung bekommst, wird das Ganze natürlich immer komplizierter. Ja, und dann schränkst du dich natürlich überall ein und die Angst nimmt natürlich so immer mehr Bereiche auch von deinem Leben ein.
War dir das damals bewusst, dass das schon so weit fortgeschritten ist?
Ich glaube, was auch so gefolgt hat, das war mir nicht so ganz bewusst, aber rückblickend muss ich sagen, was ich in der Zeit trotzdem noch geschafft habe, ist dann schon für mich heutzutage bewundernswert, weil durch wie viel ich noch durchgegangen bin. Also ich habe mein Bachelorstudium abgeschlossen, ich habe meinen Arbeitsvertrag unterschrieben quasi, war da jeden Tag oder 40 Stunden arbeiten. Mir hat das kein Mensch angemerkt. Also, und das ist, glaube ich, einer der härtesten Sachen. oder der schwierigsten Sachen gewesen, dass du natürlich gerade in so einer Rolle, wo dich jeder sehen wollte, also du hast dein Schulabschluss, dein Studiumabschluss geschafft und du bist bei einem Arbeitgeber, wo jeder zu dir sagt, oh Junge, das ist ja so geil, das muss ja so geil da sein. Und du denkst dir so, nein, irgendwie nicht so. Und weil du halt auch die Insights hast und ja, und dann fühlst du dich natürlich komplett falsch und das ist natürlich dann auch irgendwo eine Ursache für so eine Situation.
Also die Leute, die uns jetzt zuhören, werden wahrscheinlich sagen, boah, das kann er doch nicht fragen. Doch, kann er fragen. Also ich, weil wir vorher gesprochen haben, dass wir alles fragen dürfen.
Yes.
Gab es den Zeitpunkt, wo du, ich verklausuliere das mal ein bisschen, wo du darüber nachgedacht hast, wenn es einen Ausknopf gäbe, dass du ihn gern drücken würdest?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also diese Vorstellung, die du dann halt natürlich auch irgendwann hast, wie ist es, wenn es einfach vorbei ist? Aber es war auch, das muss ich ehrlich sagen, nie so, dass es wirklich irgendwie konkret war. Ich hatte oder habe immer so einen starken Willen, die Situation zu verändern. Aber natürlich machst du dir auch mal Gedanken darüber, wie wäre das, wenn das einfach mal aufhört.
Ja,
Und ja.
weil also jeder, der sich mit diesem Thema, glaube ich, aufgrund des eigenen Erlebens schon mal beschäftigt hat, ist ja dann auch auf der Suche nach diesem Release. Also, dass man einfach möchte, dass das, ja, ich nenne das immer, dass man wieder in so einen inneren Frieden kommt, ne? Weil es fühlt sich ja so ein bisschen an wie ein Kampf. Also, man weiß gar nicht, gegen
Absolut.
was man kämpft, oder man hat das
Absolut.
Gefühl, das Leben kämpft gegen einen, oder man kämpft, also irgendwie man ist im Kampfmodus. Gab es bei dir Momente, wo du dir überlegt hast, was ist, wenn das nicht mehr weggeht aus meinem Leben?
Also das war, glaube ich, die zentralste Frage, die mich beschäftigt hat. Immer wieder diese Frage, was ist, wenn es nicht besser wird? Also was, und da konnte ich mir natürlich nie eine Frage drauf oder eine Antwort drauf geben, weil die Thematik ist natürlich auch, wenn du dir diese Frage stellst, reagiert dein Nervensystem auch wieder mit Alarm, weil das kann das Nervensystem nicht beantworten, sondern das Nervensystem interpretiert das als Gefahr. Hey, okay, halt mal, irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss irgendwas im Außen ändern. Und das war halt immer meine Vorstellung. Ich muss irgendwas im Außen ändern, damit es mir wieder besser geht. Und so scannt natürlich dein Nervensystem die ganze Zeit. Okay, was musst du machen, damit es dir besser geht? Und dann bist du in so einem ewigen Trott. Was ist, wenn es nicht besser wird? Aber ich will doch so unbedingt, dass es besser wird. Und du wirst eigentlich immer härter und härter und härter. Und dann ist natürlich Release das komplette Gegenteil eigentlich.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr tricky, ne? Weil wir ja dann irgendwann immer aufgeregter werden. Ich sag mal, den Faden durch das Nadelöhr durchzufummeln. Und du möchtest es immer mehr und es gelingt dir immer weniger, weil du ja schon gar nicht mehr, also du versuchst es dann ja irgendwann wahrscheinlich mit einem dicken Handschuh und völlig zitternd und es geht dann einfach,
Ganz
also bildlich
genau.
gesprochen, ne? Vielleicht, das wird auch einige interessieren und das würde ich auch gerne wertfrei fragen wollen. Hast du Medikamente genommen?
Also ich habe eine Zeit lang Medikamente auch genommen. Und es hat dann, ja, ich sag mal, relativ dazu geführt, dass es mir eigentlich schlechter ging. Ja, und ich sehe heute die Sachen komplett anders. Ich will aber auch gar nicht so stark meine Meinung zu diesem Thema teilen. Aber ich sehe es, wie gesagt, heute tatsächlich so rückblickend ein bisschen anders. Ich glaube, da stecken auch viele Gefahren da dahinter. Und deswegen habe ich dann auch für mich relativ schnell entschieden, ich will irgendwie einen anderen Weg finden. Und bin dann eben halt auch ja über verschiedene Stufen und Triathlon ist eine große Stufe da davon, eben ja in die Besserung gekommen, ich würde es mal so nennen.
Bevor wir
Ja.
da rein starten, wie bist du wieder rauskommen, würde mich nochmal ein bisschen tiefer interessieren, wie bist du eigentlich reinkommen? Und also dahingehend eigentlich, dass vielleicht sich der ein oder andere Zuhörer widerspiegelt und sagt, oh krass, ja, an der Stelle bin ich vielleicht gerade oder war ich schon mal. Also wie könnte ich es im Nachgang auch vermeiden? Also das Thema Prävention, dass man vielleicht im Nachgang nicht hergehen muss und sagen, ja, shit, jetzt brauche ich Medikamente oder
Ja.
andere Mittel. Von dem her wäre mal interessant, wie du das gemerkt hast. War das dann der Drucker im Sport, vielleicht der Druck in der Schule, plus dann eben halt auch die Thematik, wie du gesagt hast, Lebensstil, Rauchen, schlechte Ernährung, kein Sport etc.
Definitiv. Also ich glaube, ein großer Faktor war das Thema Lebensstil. Also das heißt sowohl Arbeitszeit als auch Arbeitsinhalt. Ich habe zu der Zeit in Karlsruhe gelebt und bin immer nach Stuttgart gependelt. Und wer diese Strecke auch kennt, ich würde jetzt mal behaupten, einer der schlimmsten Pendelstrecken Deutschlands. Also das heißt immer Stau, immer, immer, immer Stau. Und ich habe das damals auch noch nicht gar nicht wahrgenommen, eigentlich als Stressor. Jetzt nach oder rückblickend war das für mich schon ein sehr, sehr großer Stressor. Um es vielleicht da auch zusammenzufassen, man muss so, oder man sollte einfach versuchen, nicht so gegen seine Natur handeln. Und das habe ich irgendwie genauso gespürt. Ich habe Sachen gemacht, die mir keinen Spaß gemacht haben. Ich habe Sachen gemacht, weil man sie halt so eigentlich machen sollte. Und das ist etwas, was sich durch mein ganzes Leben eigentlich gezogen hat. Macht es, weil das hört sich sinnvoll an. Das ist, was dir karrieretechnisch etwas bringt. Und das ist etwas, was ich in meinem Elternhaushalt immer wieder so mitbekommen habe. Ja? Gar nicht böswillig, glaube ich. Ich glaube, jeder will, dass sein Kind irgendwie finanziell frei ist, eine gute Bildung hat und so weiter. Aber wenn das halt der einzigste Aspekt ist, der irgendwie mit deiner Person verbunden ist, dann ist es halt relativ schwierig. Ja, und ja,
Unterschreibe
würdest
ich
du.
zu 100%, ja. Sorry, Fabian.
Nee, du, ich hab ja so viele Fragen, also wir könnten hier
Ich.
wahrscheinlich wir könnten à la
Das.
Hotel Matze 3 Stunden reden. Nico und ich haben uns einfach dazu entschieden, dass wir den Leuten immer ein kurzes Zeitframe geben wollen, damit dieser Podcast auch hörbar ist, sodass man nicht denkt, oh krass, 3 Stunden. Aber ja, also wir können unsere Zuhörer, glaube ich, schon challengen oder beziehungsweise auf einer hohen Reiseflughöhe mitnehmen. Und insofern sind die Fragen vielleicht auch etwas anspruchsvoller. Würdest du sagen, dass du dir jetzt selbst zugewandter bist, als du es damals warst? Auf jeden Fall. Ich glaube noch nicht da, wo ich vielleicht sein möchte, aber es ist auf jeden Fall kein Vergleich mehr. Und weil du auch schon vorhin Nikolas angesprochen hast, so diese Reise da raus oder diese Heilung, ich würde es gar nicht so krass beschreiben als Reise da raus, weil ich habe schon das Gefühl, ich befinde mich für immer in irgendeiner Reise. Ja, also das ist, glaube ich, auch extrem wichtig, das zu verstehen, wenn man mit so einer Thematik mal zu tun hat oder nicht mal nur mit der Thematik, ich glaube, das ist immer eine Reise. Also du wirst nie einen Zustand finden, der permanenten glücklich sein, der permanenten zufrieden sein, auch angstfrei zu sein, auch für jeden, der jetzt vielleicht das nicht wirklich als Angststörung interpretiert. Angst gehört auch in vielen Situationen eben mit dazu. Ja. Ich sage zum Beispiel auch spaßeshalber, wenn wir zu diesem Thema Triathlon kommen, eine Panikattacke beim Schwimmen, das juckt mich null. Das habe ich schon tausendmal erlebt. Von mir aus gerne. Und damit habe ich schon einen Vorteil gegenüber ganz, 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 ganz vielen, die mega Angst haben, dass sie da Angst oder Panik bekommen. Also das ist ja beim Schwimmen so ein zentrales Thema, wo es auch so vogue geworden ist, zu sagen, ja, hey, klar, beim Schwimmen im Triathlon habe ich schon eine Panikattacke gehabt. Das finde ich dann immer interessant. Und ich kenne da ja auch so die ein oder anderen Mentaltrainer, die da so in dem Weg, unterwegs sind. Ein, dem es dann auch mal selber erwischt hat und der dann halt alles dafür getan hat, dass das nie wieder passiert. Und das ist das wieder das, was wir vorhin schon besprochen haben. Wenn ich alles tue, damit es nie wieder passiert, dann passiert es natürlich.
Natürlich. Und ich glaube, und das ist ja ein super, ein wichtiger Punkt, an dem wir jetzt gerade sind, ne? Also es geht ja nicht darum, dass du Einfluss nimmst auf das, was kommt. Das kannst du gar nicht. Es geht nicht. Also ich glaube, wir können uns einfach mal grundlegend davon verabschieden, dass wir im Leben in irgendeiner Weise Einfluss darauf haben, was uns widerfährt. Natürlich kann man sagen, gut, wenn ich studiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Job finde, höher. Aber mit so vielen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die am Ende dann einfach gesagt haben, naja, es kam dann doch alles ganz, ganz anders. Ich hatte mir das, ein Satz, den ich auch gerne verwende, ganz anders vorgestellt in meinem Leben. Genau, willkommen im Leben. Also Leben ist das, was passiert, wenn du eigentlich andere Pläne hattest. Und ich habe mir nebenbei jetzt schon so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Also ich finde es auch wichtig, dass wir nochmal so immer mal wieder kleine Zwischenfazits, ein Zwischenfazit ziehen. Was mir sehr gefallen hat, Philipp, war, dass du gesagt hast, dass es bewundernswert ist, was du dort, wie du diesen Weg gegangen bist oder was dann, obwohl du diese Zustände erlebt hast, dann noch gestaltet hast in deinem Leben. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Information auch für die, die uns zuhören, dass Krisen, Rückschläge, dunkle Zeiten im Leben uns ja auch immer animieren, uns für das Leben oder für das zu entscheiden, was da noch vor uns liegt. Und wir
ja, eigentlich uns selber in einer Form überraschen, die wir gar nicht für möglich gehalten haben, ne? Und da frage ich mich, ob das nicht vielleicht auch eine der größten Errungenschaften unseres eigenen Lebens ist, dass wir uns selber mit dem überraschen, was wir aus diesen, ja, widrigen Zeiten letztlich gemacht haben.
Darf ich kurz
Also,
reingrätschen?
klar, Nico.
Ich finde es halt in dem Kontext super gefährlich, wenn ich ehrlich bin. Weil, so wie es der Philipp beschreibt, hört sich es ja ganz danach an, er funktioniert einfach nur für eine gewisse Zeit. Er ist vielleicht gar nicht mehr so, ich sage jetzt mal ganz plump gesagt, Herr seiner Sinne, sondern du arbeitest einfach nur Tag für Tag ab, schaust, dass du die Fassade hochhältst, dass ja keiner irgendwas merkt. Das ist das Thema Funktionieren, glaube ich. Da sind wir im Notstand. Der Körper ist, wie du sagst, das Nervensystem ist völlig on fire. Und wir hasseln da durch den Alltag durch, bis uns irgendwann dermaßen ein Stecker zieht, dass ganz andere Sachen passieren. In der Hinsicht, ich finde es bewundernswert, aber auf der anderen Seite soll es uns ja nicht die Akzeptanz geben, zu sagen, es funktioniert doch alles, also ist doch alles gut. Weil ich
Ah
sehe es
ja,
oft im
okay.
Sport genauso, wo ich sage, ja, jeder hasselt durch den Alltag. Ich vernachlässige hin und vorne mein eigenes Leben, das Familienleben, Sozialleben, was auch immer. Aber es funktioniert doch alles. Also ich glaube, wir sind schon am Meister des Schönredens in der Hinsicht.
Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, ich war jetzt schon an dem Punkt, wo er für sich so erkannt hat oder vielleicht auch formuliert hat, so hey, es muss sich irgendwas ändern. Nur, das ist so ein bisschen wie wenn du 150 Kilo wiegst und weißt, ich muss jetzt mal einen Turnaround hinlegen, dann nimmst du ja diese Kilos nicht innerhalb von einem halben Jahr ab. Und ich meine eher so den Punkt, wo man erkannt hat, ich muss jetzt etwas in meinem Leben ändern oder ich möchte etwas ändern oder keine Ahnung, es geht so nicht weiter, dass aus dieser Erkenntnis und vielleicht auch aus dieser Akzeptanz heraus dann ja irgendwie eine Wirksamkeit entsteht. Also es gab ja offenbar den Punkt, wo du gesagt hast, es geht mir schlecht, aber ich lebe in der Zuversicht, dass es mir irgendwie irgendwann besser gehen wird.
Das stimmt. Also vielleicht auch da nochmal da dazu zu sagen, definitiv, also rückblickend kann man da immer aus jeder Situation, glaube ich, was rausziehen. In der Situation selber, auch wie Nico das beschrieben hat, nimmt man das aber oft gar nicht wahr. Also du bist so in der Situation drin, dass du vielleicht gar nicht erkennst. Und wenn wir das jetzt auf den Triathlon überbrechen, dass ich eigentlich im Übertraining bin, dass ich
Ja.
eigentlich mega Stimmungsschwankungen habe, so ich glaube oft. Merken das die Leute gar nicht oder sehen das dann als irgendwo als normal an. Und das ist natürlich schon etwas, ja, was man dann halt häufig erst rückblickend irgendwie erkennt, was man an Fehler gemacht hat, weil man halt irgendwie in der Situation so verkopft ist. Und bei mir jetzt speziell muss ich sagen, dass natürlich auch in der Situation gerade mein Umfeld oder auch hauptsächlich eben meine Frau dazu geführt hat, so mir das aufzuzeigen, beziehungsweise ich muss schon ehrlich sagen, ich habe schon in der Phase selber gewusst, dass etwas ganz sicher nicht richtig funktioniert.
Und das ist doch interessant, ne, was du gerade beschreibst. Ich war im Übertraining und so. Ich sage ja immer, und da nehme ich mich selber nicht aus, damit du hart aufschlägst, musst du ja schon viele rote Ampeln überfahren haben. Und ich
Absolut.
kenne das ja selber auch, dass ich mich dann frage, so, hey, sag mal, was ist denn da eigentlich passiert? Und ich glaube, es ist halt die Erfahrung, die man, glaube ich, auch selber machen muss. Also es bringt, also häufig ist es, ich will nicht sagen, fast zwecklos, aber die Leute sagen dir, ey, das geht so nicht weiter. Und du denkst, ah ja, ich find's, im Gegenteil, ich find's super cool, was ich hier gerade mache. Ey, sag mal, bist du nicht ein bisschen zu rough unterwegs? Nö, wieso? Ist doch super, ne?
Die roten Ampeln hast ja du vorher, Philipp, mal ganz kurz beschrieben im Endeffekt, dass du tagtäglich im Endeffekt gegen deine Natur gearbeitet hast. Und
Ja.
wenn vielleicht der ein oder andere Zuhörer kennt, da eines meiner Lieblingsthemen, das Thema Identität. Du hast es mit Natur beschrieben, aber es läuft aufs Gleiche raus. Also wir haben, jeder hat seine Identität, sei es im Berufsleben, sei es im Sport, sei es im Familienleben. Und du hast es halt einfach da krass beschrieben, wie du sagst, hey, tagtäglich habe ich gegen meine Identität im Berufsleben gearbeitet. Und das war mit Sicherheit auch ein großer, großer Auslöser, dass du eben in die Situation gekommen bist. Und jetzt hast du dich komplett verändert und ich denke mal, es scheint so, machst einen glücklicheren Eindruck. Und da kann ich ein Lied
Definitiv.
davor singen. Ich denke, wir haben da ähnliche Reise, wobei ich auch ehrlich sein muss, dass bei mir mit Sicherheit mental, von der mentalen Gesundheit, dass ich da wesentlich stabiler war und Gott sei Dank auch solche Themen nie konfrontiert hatte oder nie konfrontiert war. Von dem her, aber im Großen und Ganzen, ja, komme ich auch aus dem Ingenieurswesen und bin ebenfalls jetzt auch Triathlon-Coach. Also da hat sich genauso Reise auftan. Ich habe den Schritt nach Südafrika gemacht, auch ohne meine Eltern dazu fragen, genau aus dem Grund, weil ich gewusst habe, sie sind konservativ, sie haben eine andere Meinung zu den Themen, sie wollen es mir nicht böse, genau das, was du beschrieben hast, aber sie geben mir einen gewissen Input und ich wusste, der Input hilft mir in dem Moment nicht weiter, wenn ich da raus will aus dem Sozialsystem. Und in dem Fakt, also da 2022 war es so, dass ich nach Südafrika bin und im Endeffekt hat da mich ein bisschen rausgezogen aus dem Sozialsystem und da dann auch meine Selbstständigkeit von Teilzeit auf Vollzeit eben halt ausgebaut haben, was ich mit sozialem Gegenwind wahrscheinlich in Deutschland eher schwer gemacht hätte, muss ich sagen, also wahrscheinlich gar nicht gemacht hätte.
Ja. Also ich finde auch spannend, was du gesagt hast, dieses Thema, man hat gegen die Identität gelebt. Ich glaube, was noch viel schlimmer ist oder schlimmer war, ist, ich habe meine Identität gar nicht gekannt. Also ich glaube, das ist etwas, was mir viel mehr, und es geht mir auch gerade, wo du es jetzt gesagt hast, durch den Kopf, dass ich denke, ich bin immer noch nicht an dem Punkt, wo ich so richtig meine Identität kenne. Das ist so eine richtige Arbeit, jeden Tag wieder zu gucken, okay, passt es zu mir, passt es nicht zu mir. Und aber das halt jetzt mit viel mehr Aufmerksamkeit. Also damals, da habe ich einfach eine Identität übernommen. Ja, und jetzt ist es so, ich bin jetzt ein bisschen eher auf der Suche nach einer Identität, die halt auch ja, so ein ongoing Process ist. Aber ich glaube, das, was auch für mich am schmerzhaftesten war oder auch ist, ist mir halt einzugestehen, ey, du hattest gar keine Identität. Und ich sage immer so spaßeshalber, ja, man macht Wirtschaftsingenieuren, weil man nicht weiß, was man machen will. Und das ist halt eigentlich, beschreibt es, also es gibt bestimmt Leute, die das studieren, weil die da voll die Interesse haben an dem Thema. Aber ich habe das immer früher schon, während ich studiert habe, immer aus Spaß gesagt. Aber eigentlich war das wohl irgendwie gar kein Spaß, sondern ich habe einfach so gar keine Identität gehabt, dass ich nicht mal wusste, was mich interessiert.
Ja, ich glaube, dass das aber schon, also ja, ich kann dir total folgen und ich glaube, dass das ging mir auch so nach der Schule, war ich bei der Bundeswehr und dann habe ich eine Banklehre gemacht, weil man in meinem Alter, ich bin ja nun schon was älter, weil Lehren damals, ob das jetzt Pro Kaufmann, Industriekaufmann, Außenhandelskaufmann, Bankkaufmann, keine Ahnung, irgendwas hat man halt gemacht. Und ich glaube, das ist natürlich auch aus der Sozialisation, aus der Prägung heraus, so mach mal was sicher Halt dir gibt, so, ne? Und oder mach mal was, wo du später auf jeden Fall einen Job findest. Und ich habe ja so ich arbeite oft mit der Hypothese, dass ich davon überzeugt bin, dass viele Menschen sich mit sich selber nicht beschäftigen, einfach aus Angst heraus, dass sie da etwas entdecken, was sie dann bewegen müssen, was sie gestalten müssen. Und ich sage immer, dass die Türen der Bewusstseinswerdung nur auf einer Seite Klinken haben. Also wenn du durch eine bewusstseinsbildende Tür durchgehst und dir einer Erkenntnis einer Sache bewusst wirst, dann kannst du dich halt nicht mehr dümmer machen. So, und ich glaube, dass deshalb viele Menschen einfach sagen, ach, lieber nicht bewusst sein, weil, also im Sinne von lieber sich nicht selbst bewusst sein, weil dann kann ich genauso weitermachen wie bisher, bis zu dem Punkt, wo du halt merkst, nee, also ich muss jetzt durch diese Tür durch, ne? Kannst du das irgendwie, kannst du das unterschreiben?
Auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, du arbeitest dich halt immer tiefer. So, und vielleicht wird es dann halt in der Sprache auch immer dunkler irgendwie. Und ja, aber
Ja,
ich glaube, ja.
und es wird vielleicht am Anfang ein bisschen dunkler, aber ich glaube eben auch, dass, ich weiß gar nicht, wo ich das neulich gehört hatte, ne? Wir Menschen wollen immer die Höhen, aber nicht die Tiefen. Wir wollen das Gute, aber nicht das Schlechte. Und ich glaube, ein Rechts gibt es ja auch nur, weil es ein Links gibt. Und ich glaube, eine wirkliche Höhe, und du machst auf mich jetzt ja einen sehr, sehr, ich will gar nicht sagen, reflektierten Eindruck, das ist ja völlig klar, dass du reflektiert bist, aber du machst für mich auch auf mich auch einen sehr im Frieden mit dir selbst befindlichen Eindruck. Und ich glaube, dafür gehört es ja dazu, dass man die Höhen natürlich genießt, aber eben auch akzeptiert, dass dazu eine Tiefe gehört, ne?
Auf jeden Fall. Also, und das ist auch etwas, was sehr stark in meinem Leben verankert ist. Natürlich will man das nicht hören, wenn man irgendwie in dem Tief ist. So,
Ja.
und wenn wir es auch da wieder auf Triathlon überziehen, dieses Thema, bin ich verletzt, bin ich krank? Aber eine geile Session kann sich halt auch nur geil anfühlen, weil es halt auch mal eine schlechte Session gab oder mal eine Verletzung oder mal eine Krankheit. Und ich glaube, wir kennen es alles, wenn wir dann krank sind, denken wir, oh, ich würde so gern wenigstens mal 30 Minuten laufen oder 45 Minuten laufen. Ja? Und deswegen, ich kann das ganz komplett unterschreiben, was du gesagt hast. Auch wenn man sich so manche Tiefen vielleicht hätte gerne sparen können, sagen wir es mal so.
Die Zuhörer werden ja vielleicht daran interessiert sein, zu erfahren, Zum einen zwei Fragen. Zum einen bist du, das klingt jetzt wirklich völlig paradox, bist du dankbar für diese Zeit der Angst und Panik? Und B, inwieweit hat sie dich zu dem Menschen werden lassen, der du heute bist?
Also auf jeden Fall schwere Fragen. Ich merke das auch, dass ich mein Kopf schon sehr stark auch rattert jetzt während unserem Gespräch oder auch mein Körper sehr stark rattert, sagen wir es mal so. Aber es ist so schwer zu sagen. Ich bin sehr, sehr dankbar mit dem Leben, was ich jetzt führe. Ich weiß nicht, was ohne diese Situation eben in meinem Leben passiert wäre. Deswegen bin ich in auf irgendeine Art und Weise sehr dankbar dafür, weil das Leben, was ich jetzt führen darf und mit den Menschen, denen ich das Leben führen darf, hätte es sein müssen damals, dann hätte ich es auch noch mal genau so gemacht, sagen wir es mal so, wenn das eben zu dem jetzigen Leben geführt hat. Ja, wenn man vielleicht versteht, was ich damit meine. Ich wäre wieder diesen harten Weg gegangen und da vielleicht auch noch mal dazu zu sagen, das ist nicht so ein Abschnittsweg. Also es ist nicht so, dass du jetzt so bis Sonntag warst, echt alles scheiße und ab Montag bin ich jetzt geheilt und das ist alles cool, sondern es ist halt wirklich so ein ongoing Process, wo ich aus meiner Sicht auch immer noch in gewisser Weise drin stecke. Ja.
Ähnlich wie
Ich
mit der
finde.
Identität. Also es ist ja, du hast das vorher auch gesagt, es ist ein Prozess und du bist gerade auf der Suche. Du wusstest vor ein paar Jahren noch gar nicht, dass du eine Identität hast.
Ja.
Mittlerweile weißt du, dass es eine gibt und dass du eine hast. Und wir sind uns, glaube ich, da relativ einig, Fabian und ich, dass die Identität, die wird wechseln über die Jahre, über unsere Lebenszeit. Wir werden nicht eine Identität entwickeln und sagen, okay, das ist sie und die bleibt so, sondern ähnlich wie wir es im Sportkontext oft sehen und wir haben es vor unserer Aufzeichnung auch kurz besprochen, anhand meiner Targets von 2026 im sportlichen Sinne, Moving Targets. Also es ist alles in Bewegung, wir müssen uns aber halt mitbewegen und das ist der schwierige Part und ich bin mir sicher, dass sehr, sehr viele Menschen, die dir folgen und die vielleicht dann näher zu dir stehen und wenn die wüssten, wie gut es dir jetzt momentan vermutlich ergeht, die würden gerne tauschen. Aber es will keiner den Weg tauschen, den du gegangen bist, sage ich mal. Also das ist ja im Endeffekt das, wenn wir einfach glücklich sein wollen und wenn wir ein erfülltes Leben, ob sportlich, ob privat, ob beruflich, aber wenn wir das haben wollen, müssen wir auch mal irgendwo den unangenehmen Weg gehen. Wie du sagst, du bist dankbar dafür, du wirst ihn vielleicht kein zweites Mal genauso gehen, du wirst nicht zurück, aber am Ende vom Tag, es prägt dich und du bist jetzt da, wo du jetzt bist und mit Sicherheit auch ein Stück weit glücklicher.
Absolut.
Ich finde nochmal ganz, ganz wertvoll, was du vorhin gesagt hast. Da können viele immer gar nichts mit anfangen. Du hast wortwörtlich gesagt, mein Körper rattert gerade, wo wir sprechen. So. Und ich treffe in der letzten Zeit viele Menschen aus dem House of Leadership heraus, weil wir uns einfach in sehr bewegten Zeiten bewegen, so was in der Welt gerade los ist. Und es bräuchte eigentlich Menschen, die Entscheidungen treffen, die es aber nicht tun oder die Entscheidungen treffen, die eben nicht, wie wir immer sagen, wohlfahrtsstiftend sind, sondern eher wohlfahrtsvernichtend. Und interessanterweise spüren viele Menschen, dass Dinge nicht stimmen anhand ihrer Körperreaktion. Ja, also oft spüren wir, dass das, was wir gerade tun, sich nicht gut anfühlt. Und damit meine ich nicht, dass man aufgeregt ist, sondern irgendwie irgendwas passt hier gerade nicht. Und ich finde das deshalb nochmal sehr wertvoll, weil ich glaube, viele von uns gut daran tun, wenn wir einfach wieder in so einen Feedback-Mechanismus mit unserem Körper einsteigen. Und vielleicht magst du da nochmal so ein, zwei Sachen zu sagen. So, was heißt das eigentlich, dein Körper rattert? Also ich kann da viel mit anfangen, aber
Ja.
ja.
Also ich finde genau das, was du gerade beschrieben hast, so diese Feedbackschleife zwischen das, was in meinem Kopf passiert, löst ja auch irgendwas in meinem Körper aus. Und genauso halt auch andersrum. Und diese Andersrum-Komponente, die habe ich halt sehr oft vernachlässigt. Also das heißt, wenn ich meinem Körper zum Beispiel keine Bewegung gebe oder immer schlechtes Essen, dann löst es auf der anderen Seite natürlich auch ein gewisses Gedankenfarbe, sagen wir es jetzt mal so, irgendwie aus, und eben genauso auch andersrum. Und wenn ich natürlich mich auch wieder mit diesem Thema beschäftige, und der Nico hat schon angesprochen, in den letzten Tagen irgendwie auch bei mir auf Social Media, habe ich mich mit dem Thema schon irgendwie nochmal intensiver auseinandergesetzt, weil ich sag mal so, die allerschlimmste Phase, die war jetzt so vor ziemlich genau 4 Jahren. 5 Jahren, 4 oder 5 Jahren. Und das vielleicht ist auch ein bisschen das, weil es hier seit Wochen und Monaten grau und grau ist. Und man beschäftigt sich irgendwie mehr mit dem Thema und das merke ich dann halt auch körperlich. Ja, und ja, sei es Emotionen, sei es ja, Körperreaktionen, alles irgendwie, was so miteinander zusammen hängt. Und was ich halt früher oft sehr falsch gemacht habe, ist, dass ich auch solche Reaktionen überbewertet habe. Also das heißt, wenn ich gemerkt habe, ich werde aufgeregt, dann habe ich gedacht, ich will nicht aufgeregt sein. Und dann sagt mein Nervensystem natürlich, hey, warte mal, ach, der will nicht aufgeregt. Okay, das heißt, diese Aufregung, das ist eine Gefahr. So, und was macht der Körper? Der stößt nochmal Adrenalin aus und dann bist du genau in diesem Loop und dieser Loop führt halt dann irgendwann zu diesem Thema Angst und Panik und so geht es ja dann immer weiter. Also du kriegst nicht Panik wegen der Situation, sondern im Normalfall immer, wie du es bewertest. Also das heißt, du denkst, boah, ich krieg irgendwie schlecht Luft. Also eigentlich genau das Gleiche, was du bei VO2 Max Intervallen auch hast. Da sagst du das aber auch nicht. Boah, ich kriege irgendwie schlecht Luft. Oh, jetzt wird's stier. Jetzt habe ich einen Puls von 150. Oh Gott, okay. Aber das sind eigentlich genau diese gleichen Feedbackschleifen. Deswegen sehe ich halt sehr viele Parallelen. Und deswegen hat mir auch Sport so viel geholfen, weil die Parallelen die gleichen sind. Es geht eigentlich nur um die Bewertung. Und das
Und
über.
das ist doch eine, das, ich finde das ja, ich muss gerade, also die Leute sehen uns ja nicht, weil wir ja nur jetzt nur noch die Tonspur laufen haben. Ich muss gerade die ganze Zeit lächeln und Philipp und Nico anlächeln. Wie krass, oder? Dass, also, dass es zum einen ja nur um die Bedeutungsgebung geht, ne? Also Emotionen sind ja letztlich immer Stellungnahmen zur Welt. Und ich habe, und das ist leichter gesagt als getan, natürlich die Möglichkeit, über die Bedeutungsgebung der Emotion auch eine Richtung zu geben. Also es liegt an mir, ob ich das jetzt als bedrohlich oder aktivierend, ob ich das jetzt als freudig oder bedrückend erlebe, ne? Und ja, klar, ich meine, wir lächeln jetzt hier gerade alle. Natürlich ist es easier said than done. Ja, sieh's doch einfach leicht. Ja,
Genau.
ich kann's. So, freu dich doch, sieh's doch einfach leicht. Nein, kann ich jetzt gerade nicht leicht sehen, warum auch immer. Aber es ist ja erstaunlich, welche Wissensinstanz wir in Form des Körpers schon mit uns rumtragen, ne? Also wir haben ja eigentlich einen permanenten Feedbackgeber, der, ja, und den es ja auch dann aber zu gestalten gilt. Also nicht immer, wenn wir aufgeregt sind, heißt es, mach es nicht, sondern heißt es vielleicht, sei zuversichtlich, dass es gut ist und dass das jetzt einfach so dazugehört, ne?
Ja. Also da gibt es, glaube ich, auch ein sehr, sehr cooles Beispiel, gerade im Spitzensport, dieses Thema Vorfreude und Aufgeregtsein. Im Prinzip fühlt sich es genau gleich an. Es geht nur um die Bewertung und das ist, glaube ich, schon ein großer, elementarer Unterschied. Also jeder steht beim 70-3 oder bei der Langdistanz oder was auch immer jetzt im Triathlon an der Startlinie und hat einen höheren Puls, als wenn er auf der Couch sitzt. Ja, und jetzt geht es darum, wie bewerte ich das Ganze auch? Und wenn ich jetzt anfange zu glauben, ich muss jetzt möglichst entspannt gerade sein, dann arbeite ich natürlich auch gegen diese Situation und dann sagt mein Körper auch, hey, warte mal, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil ich habe jetzt einen höheren Puls. Irgendwie, okay, und dann setzt du natürlich oben eins drauf. Ja, und deswegen steigerst du dich rein. Und das ist genau dieser Loop, der dann halt mit der falschen Bewertung und so wie du es auch schon gesagt hast, ja, es ist auf jeden Fall easier said than done, but ja, ich glaube, das ist für mich der elementarste Punkt gewesen. Die Bewertung von Emotionen, von Körperreaktionen, von Gedanken auch zu ändern.
Ja, total geil. Und was kannst du unseren Hörern jetzt mal mitgeben? Also viele von ihnen, und wir lustig, dass wir jetzt schon 40 Minuten reden und noch gar nicht zum Thema Triathlon gekommen sind, aber ich glaube, also ich, doch sind wir ja im indirekt schon, weil Triathlon ja offenbar ein Tor dahin war, dass du wieder selbstwirksam geworden bist, dich selber gespürt und kennengelernt hast. Ganz konkret, wenn du da draußen jetzt die Leute erreichen wollen würdest, was würdest du ihnen denn mitgeben? Hey, es ist okay, dass du aufgeregt bist und nicht nur ist es okay, es soll sogar so sein, oder?
Genau. Also das wäre jetzt mal etwas, was ich im Triathlon-Bereich sehr häufig sehe, dass die Leute natürlich alle irgendwie aufgeregt sind und sie wollen aber diese Aufregung nicht haben. Und dadurch steigerst du dich aus meiner Erfahrung nach eher in die Situation rein, als zu sagen, okay, geil, ich spüre das schon, mein Puls ist heute schon ein bisschen höher. Ja, vielleicht bin ich schon ein bisschen zittrig. Das ist genau die Energie, die du dann an so einem Tag am Ende des Tages brauchst und deswegen ja auch der Unterschied ist zu deinem ganzen Training, was du betreibst. Ja, und ich glaube, manche kennen das vielleicht sogar vor auch Key Sessions oder harten Einheiten, wo man schon so ein, zwei Tage vorher denkt, boah, Junge, ob ich das heute schaffe, ich weiß nicht so genau. Und da geht es mir heutzutage immer noch ähnlich. Ja, also bin ich auch schon so ein bisschen aufgeregter. Aber du brauchst eben diese zusätzliche Energie, um dann vielleicht auch überhaupt das so umsetzen zu können. Also eine gewisse Spannung gehört auch dazu. Und ich finde es immer so spannend. Es gibt quasi halt so zwei Extreme. Auf der einen Seite irgendwie diese Panik und auf der anderen Seite dieses komplette Entspanntsein auf der Couch sitzen. Ja. Und dann gibt es irgendwo halt so einen Sweet Spot. ja, der halt da irgendwo dazwischen hängt. Und was kann ich halt machen, um mich vielleicht ein bisschen zu entspannen? Und auf der anderen Seite, was kann ich aber auch machen, um mich zu aktivieren? Weil auf der anderen Seite finde ich es auch immer so ein bisschen kritisch zu sehen, wenn ich jetzt meinen 10. Langdistanz mache, natürlich gehe ich da irgendwie mit einem anderen Gefühl rein, aber wenn ich mich da immer so fühle, wie als wenn ich jetzt gerade auf der Couch sitze, dann sollte ich vielleicht auch mal mir überlegen, ob dieses Ziel, was ich da habe, eigentlich noch so dem entspricht, was jetzt vielleicht der, ja, Vorstellung eines Zieles, was mich auch irgendwo herausfordert. Also das ist halt, da schiebt man sich so hin und her und entweder muss ich mich halt zusätzlich aktivieren und natürlich kann man auch irgendwo eine Entspannung auch mal nutzen, wenn ich jetzt sehr, sehr aufgeregt bin. Aber aus meiner Sicht der größte Schlüssel ist einfach mal die Bewertung zu ändern. Zu sagen, geil, Vorfreude, okay, jetzt geht's ab, dafür habe ich die ganze Zeit trainiert, dafür belohne ich mich jetzt auch heute und dann darf der Puls so hoch sein. Und
Ja.
zum Beispiel, was ich so praktisch mache, 2 Tage vorm Wettkampf kommt die Uhr ab. Damit wird nicht mehr geschlafen, damit wird kein Sleep Score, keine Body Battery, keine Herzfrequenz. Auch selbst am Tag des Wettkampfs selber trage ich morgens keine Uhr, sofern ich das nicht einordnen kann. Mittlerweile mache ich das wieder, weil da gucke ich drauf und lache dann und denke mir, ja geil, jetzt schon Puls von 100, obwohl wir noch gar nichts machen. Wir stehen in der Wechselzone. Aber ich kann es ja sowieso nicht verändern. Was soll ich jetzt machen? Also, es ist so, wie es ist und es ist okay so.
Super,
Du
finde ich.
sagst es gerade ganz gut. Sorry, wenn ich reingrätsche. Du sagst es gerade ganz gut, dass du das mittlerweile machst, weil du es einordnen kannst. Also ich glaube auch, ich bin davon überzeugt, dass wir mit Erfahrung natürlich ganz, ganz viel wegmachen können. Genau von den Emotionen, von der aufgeregten Nervosität. Also ja, ich bin auch nur minimal irgendwie, mein Puls verändert sich. Also da ist schon noch was da. So ist es nicht, wenn ich an der Startlinie stehe. Aber zum Beispiel Marbella 73 WM, es war meine erste Weltmeisterschaftsteilnahme letztes Jahr. Und die ganze Woche, ich habe so eine entspannte Woche wie noch nie gehabt. Die Race Week, das war einfach geil. Das war einfach so null nervös. So alles, alle Damen völlig ruhig, alles entspannt am Race Day. Aber es kommt halt einfach in meinem Fall dazu, weil ich weiß, was ich kann. Also was ich kann und was ich nicht kann. Also am Ende von der ganz einfachen Gleichung, wo ich sage, okay, ich rufe einfach das ab, was ich kann, was ich trainiert habe. Ich kenne meine Daten, ich kenne mein Körpergefühl und ich trainiere und race auch ganz, ganz viel nach Gefühl, weniger nach Daten sogar. Und das kommt da davon. Und das habe ich zum Beispiel 2024, ist mir das erste Mal so bewusst worden in St. Pölten, da war Ruben Bester mit am Start. Und in der Wechselzone, du hast einfach Spaß. Es ist einfach, also halt am Tag vorher, es ist so schönes Miteinander, es ist Gaudi. Dann gehst du so zwei, drei Reihen weiter hinter, ich sag's mal zum Mittelfeld der Athleten. Auf einmal wird es eine ganz andere Stimmung. Da wird gesagt, hey, kommt's mal alle runter, echt tiefenentspannt. Es ist erstmal nur ein Rennen morgen, aber du merkst einfach, dass da ganz andere Anspannung da ist, wo du sagst, es ging ja um nix, wenn man sich ehrlich
So.
ist.
Und da haben wir, also da sind wir ja auch natürlich, wir sind ja immer auch unterschiedlicher Meinung und also Nico und ich in unserem Podcast und so soll das ja auch sein. Natürlich geht das um ganz viel, ne? Also bei diesen Menschen, die vielleicht Middle of the Pack sind oder auch dahinter, für die geht es um ganz viel. Also ich stelle mich jetzt hier in einem Abenteuer, in einem Experiment, was ist, wenn ich das nicht schaffe? Bin ich dann noch gut genug? Habe ich dann versagt? Bin ich dann einfach zu blöd? Alle anderen haben es geschafft, ich nicht? Oder bin ich zu langsam? So nach dem Motto, ey, du bist einfach eine lahme Ente. Also ich glaube, dass da schon, das ist ja auch mutig überhaupt, ne? Also es heißt ja immer 99% of success is showing up. Also allein überhaupt an der Startlinie zu stehen, ist ja schon eine riesen Entscheidung für sich und für diese Reise ins Unbekannte. Und ich finde das total klasse, was du gesagt hast, Philipp, weil ich glaube, dass es eben nicht darum geht, die Aufregung runterzudrehen. Ja, so wie wenn man auch als kleiner Junge oder als kleines Kind sich noch erinnert, am Anfang war man aufgeregt vor einer Sache und irgendwann ist diese Aufregung, wenn man etwas besser konnte, dann plötzlich in so eine Souveränität oder in so eine Vorfreude umgeswitcht, so nach dem Motto, klar bin ich aufgeregt, aber ich weiß ja, dass ich das gestalten kann. Ich weiß ja, dass ich das irgendwie souverän gemanagt bekomme. Und ich glaube, das ist ja auch das ist ja auch die Magie des Triathlons, weil man einfach so viele unterschiedliche Situationen erlebt. Vom Renngestaltung, Verpflegung, körperliche Befindlichkeiten, Rennsituation, was auch immer. Und je mehr man macht, desto mehr wird man sich gewahr, ey, ich kriege das irgendwie hin, ja?
Das ist auch so bisschen der Konsens, was wir beide gehabt haben, Philipp, macht der Langdistanz schon Sinn dieses Jahr? Also rein körperlich, auch mental, und das ist was ich den Athleten halt immer mitgeben will. Oder halt einmal sehr kritisch sehe, wenn ich sage, ja, ich starte jetzt mit Triathlon und dieses Jahr mal gleich Langdistanz, weil auf Instagram macht man das heutzutage so. Aber ich sage, ja, jetzt erstmal reinfinden, fang mit einer Olympischen an, fang mit einer Sprint an, erstmal easy
kürzer reinstarten, heißt ja nicht unbedingt easy, ist ja sauschnell und auch super anstrengend. Also ich habe höchsten Respekt für jeden, der Kurzdistanz macht, weil es einfach brutalst hart ist. Aber einfach mal die Abläufe zu trainieren und ein paar Wettkämpfe vorher
Absolut.
zu machen, bevor ich mich dann auf die Langdistanz irgendwann wage, sage, ja, jetzt habe ich halt einfach schon ein paar Triathlons hinter mir. Ich weiß, wie die Abläufe sind. Das gibt mir eine gewisse Souveränität und gibt mir vielleicht vor, ich sage es mir Anführungszeichen, Kleinigkeiten. Hey, wie sind Wechselzonen aufgebaut? Wo sind die Wege? Wo muss ich welchen Beutel abgeben? Und wie auch immer, da machst du dir irgendwann weniger Gedanken. Und da bin ich zum Beispiel mittlerweile total laissez-faire und verpenne teilweise irgendwelche Sachen, weil ich mir da schon auch nicht gut, aber teilweise zu wenig Gedanken dann drüber mache, weil ich es auch sehr, sehr entspannt halt sehe. Aber das nimmt dann definitiv einfach auch schon einen gewissen Druck, wenn man einfach in den Sport halt auch reinwächst.
Absolut. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Kombination dann am Ende des Tages aus beiden, was der Fabian auch gerade nochmal gesagt hat oder was ich auch interessant fand, die dann so im Mittelfeld sind, was für ein Pressure da dahinter steckt und was natürlich auch, ja, für so eine Sichtweise auch auf den Sport. Und das ist etwas, was ich natürlich auch auf Social Media sehr stark sehe. Ich sehe das auch, wenn ich mit meinen Athletinnen und Athleten zusammenarbeite, wie viel Identität auch Triathlon stiftet. Und für mich hat das ja wirklich mein komplettes Leben, muss ich ja rückblickend sagen, verändert. Und jetzt bin ich aber gerade in einem Prozess, wo ich das so ein bisschen wieder von meiner Identität löse. Also im Sinne von, ja, Triathlon macht mir mega Spaß, ich liebe es zu trainieren, ich liebe diese Community, also vor allem die Offline-Community. Ich liebe es, bei einem Triathlon vor Ort zu sein, mit den Leuten, die da sind. Das ist einfach geil. Ich liebe das mit den Athleten und Athleten, das ist alles super, aber es gibt auch noch andere Sachen in meinem Leben. So, und da ist es halt bei vielen so, da gibt es halt nichts anderes mehr im Leben. Und deswegen ist es so wichtig. Und wenn selbst das nicht klappt, was ist dann? Und ich war überrascht, wie zum Beispiel, wie einfach mir es gefallen ist, zu sagen, hey Junge, dann mache ich halt dieses Jahr die Langdistanz nicht. Also klar, wir haben uns ja auch noch mal drüber unterhalten, ob das sinnvoll ist. Ich glaube, körperlich hätte man es irgendwie übers Bein brechen können. Ja, aber ich war eher davon überrascht, dass ich mir gedacht habe, ja, hey, also eigentlich interessiert es mich nicht. Obwohl ja irgendwie ich auf der anderen Seite oft das Gefühl habe, dass schon irgendwie viele Leute auf mich schauen, dadurch, dass ich halt auf Social Media das sehr, sehr viel geteilt habe und da auch meinen ganzen Weg immer geteilt habe. Aber am Ende des Tages, du musst dich erstmal nur für dich irgendwo rechtfertigen, wenn ich es jetzt mal so sagen möchte, und versucht so ein bisschen, Triathlon ist geil und es ist wirklich schön, aber es darf nicht so stark ausarten. Also, das ist so ein bisschen das, was ich für mich gerade lerne auch.
Und ich finde, dass wir kommen ja langsam zum Ende, eigentlich eine schöne Essenz, ja. Also natürlich soll das, was wir tun, identitätsstiftend sein. Sonst würde, also es ist es ja automatisch. Also alles, was wir tun, ist identitätsstiftend. Nur das, was wir, das Ganze eben vom Triathlet sein zu entkoppeln. Also es ist eben auch okay. Also es wäre auch okay, wenn man jetzt sagt, ich mache dieses Jahr doch gar kein Rennen. So. Und
Absolut.
ich bin auch okay, wenn ich vielleicht dieses Jahr weniger mache oder vielleicht, weil ich jetzt einfach gerade nicht in dem State bin, zu sagen, dass ich jetzt 5 Kilo mehr wiege, ist zwar nicht gut, aber es ist okay so. Und ich glaube, dass genau das, was du beschrieben hast, wenn plötzlich das die einzige Ident oder die handlungsleitende Identität ist, dann wird es halt schwierig. Wer bin ich eigentlich, wenn selbst das jetzt noch nicht mal klappt, ja? Dann setzen ja unheimliche ja, selbstabwertende Prozesse werden ja in Gang gesetzt. So, ach Mann, und das selbst, das hast du noch nicht mal hingekriegt. Und dann wird es natürlich schwierig, ja.
Du hast ja schon gesagt, wir kommen langsam zum Ende. Ich sehe es aber ehrlich gesagt nur zeitlich, dass wir zum Ende kommen. Irgendwie sind wir gerade mal so, okay, ab in den Triathlon, das haben wir gerade so angeschnitten. Ich hätte zwei Vorschläge. Ich wäre für Vorschlag Nummer eins, wir machen wir hier einen harten Cut und nehmen, wenn der Philipp dazu bereiter ist und der Bock drauf hat, nehmen wir nochmal eine Folge auf, wo wir einfach sagen wir, den letzten Schritt, das letzte Kapitel einfach noch ein bisschen detaillierter beleuchten und uns wirklich Zeit dafür nehmen, bevor wir so eiskalt jetzt einfach da irgendwo abschneiden und sagen, ja, Punkt aus, so Ende, so ist es. Philipp nickt. Ich hoffe, es ist ein Ja. Ich hoffe, dass er
Ja,
Bock drauf hat
klar.
in naher Zukunft. Und ich würde dann einfach nur mit 5 schnelle Fragen, schauen wir, wie schnell das wirklich wären, zum Ende kommen. Die stellt in der Regel der Fabian mir oder ich am Fabian. Heute würde ich es dir gerne stellen, Philipp. Frage Nummer 1: Wie definierst du Erfolg im Triathlon?
Erfolg im Triathlon ist für mich, wenn ich auf die Ziellinie laufe und das Gefühl habe, ich habe heute das Maximale rausgeholt. Mehr ging nicht, weniger ging auch nicht. Das Maximale, was da an Zeit dann passiert, ist aus meiner Sicht, habe ich in meiner ersten Mitteldistanz für mich so ein Aha-Erlebnis gehabt.
Sehr cool. Was ist deine Lieblingsdisziplin?
Also, da mache ich mich wahrscheinlich jetzt auch noch ein bisschen unbeliebt. Ich würde fast sagen, schwimmen.
Darf's gern dreimal gehen jetzt halt dann. Wo siehst du dein größtes Potenzial?
Definitiv auf dem Rad. Also, das ist noch so ein bisschen ein Problem, sagen wir es mal so.
Wo siehst du dich in 5 Jahren, wenn du die Frage beantworten kannst und willst? Ich persönlich könnte es zum Beispiel nicht.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass auf jeden Fall mal vom Ort her das Ganze ein bisschen gewechselt ist. Der Winter war jetzt echt super zäh. Also ich bevorzuge da, glaube ich,
Ich
dein
wusste, der
Modell.
Wasser.
Genau. Das wäre für mich schon spannend. Aber ich habe halt auch eine kleine Tochter, die jetzt bald 2 Jahre alt ist. Und dann übernimmst du halt auch Verantwortung für ihr Leben. Und dann wird es auch noch mal ein bisschen komplizierter. Und deswegen, weil ich noch nicht so genau weiß, wie sich so ein Familienleben dann auch mit so ein bisschen älteren Kindern gestaltet, kann ich es auch nicht so richtig für mich sehen.
Spannend. Welche 3 Punkte wirst du der Triathlon-Community mitgeben?
Also ich glaube, der erste Punkt, den haben wir ja schon so ein bisschen angesprochen. Man ist auch gut, wenn man vielleicht mal ein bisschen mehr oder auch weniger trainiert. Man ist auch gut, wenn mal ein Wettkampf nicht so gut klappt, aber auf der anderen Seite auch mal sehr, sehr gut klappt. Also von der Leistungsfähigkeit eines Tages sollte man versuchen, seine Identität nicht zu sehr abhängig zu machen. Ein zweiter Punkt, der mir auch jetzt mit der Zusammenarbeit mit dir, Nico, so gut tut, ist das Thema Körpergefühl fast first, würde ich es nennen. Und diese Data Obsession, also ich nenne das Data Obsession, vielleicht gibt es auch einen Fachbegriff, so tief bin ich nicht drin, aber dieses zwanghafte Kontrollieren von Daten, sei es Herzfrequenz, sei es die Pace, sei es der Puls, das auch mal ein Stück weit hinten anzustellen. Dein Körper schaltet sich nicht dadurch um, dass der Puls bei 142 oder bei 147 ist. Das ist etwas, was ich auch gerade sehr stark für mich am Arbeiten bin. Und der dritte Punkt ist dann vielleicht noch anhängend an den ersten. Mit Spaß funktioniert das Ganze nochmal ein bisschen einfacher und, haben wir vorhin schon gesprochen, die Aufgeregtheit, die gehört dazu und die gibt euch die Energie für den Tag.
Sehr cool.
Also,
Danke dir.
great minds think alike. Also meine Idee wäre nämlich unabgesprochenerweise auch gewesen, dass wir auf jeden Fall nochmal eine Fortsetzungsfolge machen. Das waren mega spannende Insights. Also Philipp, vielen Dank auch für deine Offenheit, dass du das alles so transparent spielst. Nico und ich haben uns ja so auf die Fahne geschrieben, etwas behind the scenes zu machen, wenn es um Triathlon und Spitzenleistung geht. Also gar nicht darum, schneller, höher, weiter, noch mehr Daten, noch mehr, sondern eher die Frage zu stellen, was liegt eigentlich dahinter? Welche Biografien, welche Wünsche, Bedürfnisse, ja, was wir halt gerade so uns angeschaut haben. Also von daher, vielen Dank und ich
Danke
nehme jetzt
euch.
einfach mir mal raus, heute das Outro zu machen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wir freuen uns sehr auf die nächste Folge. Die, die uns nicht sehen können, ich schaue in drei lächelnde Gesichter, meines inklusive. Insofern hat super viel Spaß gemacht und danke, bis zum nächsten Mal.
Ciao,
Ciao,
danke
ciao.
schön.